Die Geschichte Israels vom Ende der Richterzeit bis zum Aufstieg Davids ist voller dramatischer Wendungen, eine verfallene Priesterschaft, ein treuer Diener, ein von Gott verworfener König, ein Freund mit geteilten Bindungen und ein Mann nach Gottes Herzen. Hinter all diesen Personen steht eine Frage: Wie können Menschen inmitten von Versagen, Umbrüchen und Kämpfen so mit Gott leben, dass sein Plan vorankommt und ihr von ihm zugelöster Anteil an Christus nicht verloren geht? Die fünf Hauptgestalten Eli, Samuel, Jonathan, Saul und David geben sehr unterschiedliche Antworten auf diese Frage und zeichnen zugleich eine Linie, wie auch heute der Genuss des guten Landes, das heißt Christi selbst, bewahrt oder verspielt wird. Eli und Samuel, wie geistliche Verantwortung den Genuss des guten Landes bewahrt oder verliert. Im Hause Elis berührt uns zunächst nicht die Tragik seines Endes, sondern die stille Schieflage seines Anfangs. Gott erinnert ihn durch den Mann Gottes daran, wie hoch sein Anteil gewesen ist: Ich habe ihn aus allen Stämmen Israels mir zum Priester erwählt, um auf meinem Altar zu opfern, um Räucherwerk als Rauch aufsteigen zu lassen, um das Ephod vor mir zu tragen. Eli stand mitten in dem, was das gute Land ausmachte: Zugang zum Altar, Nähe zur Wohnung Gottes, Anteil an den Opfergaben. Und doch enthüllt Gott: Du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes Israel. Der Missbrauch der Opfer durch seine Söhne und seine nachlässige Haltung ihnen gegenüber waren für Gott nicht eine Randfrage, sondern ein Treten des Altars mit Füßen. Wo das eigene Haus höher geachtet wird als Gottes Haus, verliert selbst ein Priester, ohne es zu merken, den inneren Geschmack an dem Land, das ihm zugeteilt ist. Eli missachtete das Priestertum, indem er seine beiden bösen Söhne nur nachlässig züchtigte. Dies führte zu dem tragischen Abschluss seiner Geschichte, zur Beendigung seines Genusses am guten Land und dazu, dass das Priestertum in der göttlichen Offenbarung, das heißt im Sprechen für Gott, verblasste. Mit Samuel hebt Gott eine neue Linie an. Von Kindheit an in Silo aufgewachsen, lebte er in derselben Umgebung, aber mit einem anderen Herzen. Über ihn heißt es: Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Was bei Eli verblasst, wird bei Samuel neu und frisch: Gottes Reden. Samuel ist Levit, Nazireer, Priester, Prophet und Richter, aber der Kern seines Dienstes liegt darin, dass Gott in ihm einen Menschen findet, der sein Wort nicht verdreht, keinen Vorteil sucht und sich nicht hinter religiösen Formen verbirgt. Wenn er später dem Volk sein eigenes Leben vorlegt, kann er sagen: Wessen Rind habe ich genommen, oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wem habe ich Gewalt angetan? Aus wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, um damit meine Augen zu verhüllen? Die Antwort der Menschen bestätigt, was Gott schon längst weiß: Hier steht ein Mann, dessen inneres Konto vor Gott und Menschen sauber ist. Gerade an Samuel zeigt sich, dass der zugeloste Anteil am guten Land in Wahrheit eine Person ist. Christus ist das Land, in dem sich alle Reichtümer Gottes verdichten. Wer im Licht bleibt und seine Verantwortung im Haus Gottes ernst nimmt, lebt wie Samuel in einem fortlaufenden Strom des göttlichen Redens. Der Wechsel von der Priesterschaft zur Prophetenschaft geschieht nicht durch äußere Reform, sondern durch einen Menschen, der Gott ungeteilt gehört. Durch ihn führt Gott sein Volk von der richterlichen Unordnung hinein in die Ordnung des Königtums. Es ist bemerkenswert, dass Gott sogar Samuels Fehlentscheidung, seine Söhne als Richter einzusetzen, nicht ignoriert, sondern in seinen Plan einwebt. Als das Volk sich über seine Söhne beklagt und einen König fordert, ist Samuel persönlich verletzt, doch Gott sagt: Nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Gott bleibt souverän, er verfolgt unbeirrt sein Ziel, sein Königtum aufzurichten. In diesem Spannungsfeld von Eli und Samuel steht jede Form geistlicher Verantwortung. Ob in einer sichtbaren Leitungsaufgabe oder im verborgenen Dienst, wie wir mit Gottes Haus umgehen, formt unseren inneren Zugang zu Christus als dem guten Land. Wo Beziehungen, Eigeninteressen oder Bequemlichkeit höher stehen als Gottes Ehre, trocknet der Genuss aus, auch wenn die äußere Position noch besteht. Wo hingegen ein Mensch wie Samuel bereit ist, transparent zu leben, das Wort Gottes nicht zu beugen und Verluste für Gottes Sache hinzunehmen, wird das eigene Leben zu einem offenen Feld, auf dem Gott seine Gedanken ausstreuen kann. Das ermutigt, nicht auf die Perfektion der eigenen Geschichte zu schauen, sondern auf Gottes Treue. Er vermag selbst unsere Fehler in seine Wirtschaft zu stellen. Doch die Freude am Land, die Frische des Wortes, Die Nähe seiner Gegenwart bleibt eng verbunden mit Ehrfurcht vor seinem Haus. Wer sich in dieser Ehrfurcht übt, entdeckt, dass Gott es liebt, immer wieder neu in Silo zu erscheinen und sein Wort gerade dort zu entfalten, wo ein Herz sich ihm ungeteilt geöffnet hat. Und ich habe ihn aus allen Stämmen Israels mir zum Priester erwählt, um auf meinem Altar zu opfern, um Räucherwerk als Rauch aufsteigen zu lassen, um das Ephod vor mir zu tragen. Und ich gab dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Söhne Israel. Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und mein Speisopfer, die ich für Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes Israel. Die Geschichte von Eli und Samuel schärft den Blick dafür, wie eng der Zustand des eigenen Hauses, der Umgang mit Verantwortung und der Genuss Christi miteinander verwoben sind. Es lohnt sich, Gottes Haus innerlich wieder hochzuschätzen, verborgene Kompromisse nicht zu beschönigen und aufrichtig zuzulassen, dass Gott das Gewissen neu sensibilisiert. In einer Atmosphäre von Ehrfurcht, Aufrichtigkeit und Bereitschaft zur Korrektur wird Christus als gutes Land nicht Theorie bleiben, sondern zur erfahrbaren Weite, in der Gottes Reden lebendig und tragend wird. Jonathan und Saul, geteilte Herzen und verlorener Genuss des guten Landes. Bei Jonathan begegnet uns ein Herz, das tief für Gottes Weg gewonnen ist und doch nicht ganz aus alten Bindungen heraustritt. Als er David sieht und seine Worte hört, wird ihre Beziehung in wenigen Strichen beschrieben, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Diese Liebe bleibt nicht theoretisch. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Symbolisch legt er seine Stellung als königlicher Erbe in Davids Hände und erkennt damit innerlich die Wahl Gottes an. Später stärkte er seine Hand in Gott und spricht das erstaunliche Wort: Du wirst König über Israel werden, und ich werde der Zweite nach dir sein. Jonathan sieht klar, wer in Gottes Augen der Träger des Königreichs ist, seine Zuneigung, seine Erkenntnis und seine Worte stehen ganz auf der Seite des von Gott Gesalbten. Saul war Gott mindestens zweimal ungehorsam gegenüber seinem Wort, so dass er seine Königswürde und sein Königreich verlor. Als Saul in Kapitel 15 Gott ungehorsam war, lehnte er sich in Wirklichkeit gegen ihn auf. Deshalb sagte Samuel in diesem Kapitel zu Saul, denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und doch bleibt er im Haus Sauls. Während David in der Wüste lebt und unter Gottes Schutz geformt wird, kehrt Jonathan nach Gibea zurück und bleibt gebunden an den Vater, dessen Weg Gott verworfen hat. Er stirbt schließlich an Sauls Seite auf dem Schlachtfeld. So wird er zu einem Spiegel für ein geteiltes Herz, innerlich der Wahrheit verpflichtet, äußerlich von Beziehungen und Strukturen gehalten, denen Gott schon das Urteil gesprochen hat. Sein Beispiel ist nicht dazu gegeben, ihn zu verurteilen, sondern um die Spannung zu benennen, die viele kennen, die innere Zustimmung zu Gottes gesalbtem Weg, die echte Liebe zu Christus als dem wahren König und zugleich das Zögern, alte Sicherheiten loszulassen. In dieser Spannung wird der Genuss des guten Landes gedämpft, man erkennt die Weite, aber lebt noch in Zwischenräumen. Saul verkörpert demgegenüber die ernste Seite einer Berufung, die nicht durch Gehorsam vertieft wird. Als nun Samuel Saul sah, teilte ihm der Herr mit: Siehe, da ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Später salbt Samuel ihn und stellt ihn dem Volk vor, äußerlich scheint alles vorbereitet, damit Saul das gute Land im Auftrag Gottes schützt. Doch an entscheidenden Punkten hast du töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten. Samuel erklärt ihm, was hinter seinem Verhalten steht: Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und noch schärfer heißt es, denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Ungehorsam ist nicht bloß ein Fehltritt, sondern eine innere Bewegung gegen Gott selbst. Schließlich wird Sauls Herz mehr von der Sicherung des eigenen Hauses bewegt als von der Ehre Gottes. Seine Eifersucht auf David, sein Ringen, das Königtum für sich und Jonathan zu halten, führt ihn immer weiter weg von dem Gott, der ihn eingesetzt hatte. Damit verliert er nicht nur das Reich, sondern auch den Geschmack an den Verheißungen. Jonathan und Sol zusammen zeigen, wie der Genuss des zugelosten Anteils am guten Land untergraben werden kann, durch Bindungen, die stärker bleiben als der Ruf Gottes, und durch Ungehorsam, der sich in den Mantel eigener Pläne kleidet. Zugleich liegt in ihrer Geschichte eine leise Einladung, ein Herz, das vor Gottes Wort zittert und bereit ist, sich ganz auf die Seite seines Gesalbten zu stellen, ist nicht dazu verurteilt, in dieser Spannung zu verharren. Wo das Innere ungeteilt wird, wächst der Raum, in dem Christus als König erfahrbar regiert, und der eigene Weg wird vom tastenden Erkennen zur gelebten Wirklichkeit im guten Land. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Die Lebenswege Jonathans und Sauls helfen, die eigenen Loyalitäten zu prüfen, ohne in Härte zu verfallen. Ein geteiltes Herz kennt die Wahrheit und liebt sie, aber es wird von alten Verknüpfungen und eigenen Vorstellungen gebremst. Die Schrift macht deutlich, dass Gott nicht nur auf Begabung oder Berufung sieht, sondern auf das innere Ja zu seinem Wort. Es ist tröstlich zu wissen, dass Christus selbst der ungeteilte König ist, der Herzen ordnen und lösen kann. Wo sein Wort wieder mehr Gewicht bekommt als menschliche Erwartungen, weitet sich der Genuss des guten Landes, nicht als abstrakte Lehre, sondern als Erfahrung seiner Herrschaft mitten in alltäglichen Entscheidungen. David, ein Mann nach Gottes Herzen im Genuss des guten Landes. Die Gestalt Davids tritt in einer Zeit hervor, in der das Königtum als menschliche Forderung ins Volk Israel einbricht. Während Saul nach den Kriterien der Menschen ausgewählt wird, sucht Gott sich im Verborgenen einen anderen. Zu Samuel sagt der Herr, fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isä senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Keiner der stattlichen Brüder wird angenommen, bis der Jüngste von der Herde geholt wird. Als David vor Samuel steht, war er rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn. Denn der ist es. Von diesem Moment an liegt auf ihm das verborgene Siegel der Erwählung. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Doch der Weg in die praktische Herrschaft führt nicht über einen schnellen Aufstieg, sondern über Jahre der Zurücksetzung, Verfolgung und innerer Kämpfe. Nachdem David gesalbt worden war und bevor er als König über Israel entthront wurde, musste er sich etwa 7 Jahre lang, von ungefähr 1063 bis 1057 vor Christus, der Prüfung durch Sauls Verfolgung stellen. Während dieser Zeit der Prüfung wurde bestätigt, dass er der von Gott Bestimmte war, um Gottes Ökonomie auszuführen, indem er das Königreich Gottes auf der Erde aufrichtete. Diese Jahre sind der Raum, in dem David lernt, das gute Land nicht als Eigentum für seine Ambition, sondern als Zuwendung Gottes zu genießen. Im Kampf gegen Goliath blickt er nicht auf seine eigene Kraft, sondern auf Gottes bisheriges Handeln, so hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Er fügt hinzu, der Herr, der mich von dem Löwen und von dem Bären errettet hat, der wird mich auch von diesem Philister erretten. Das Land, das zu verteidigen ist, gehört dem lebendigen Gott. David versteht sich als Diener dieses Gottes, nicht als Architekt seiner eigenen Karriere. Später, als Saul ihn erbittert verfolgt und das Volk ihn steinigen will, wird sein innerer Halt sichtbar, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er ruft nach dem Ephod, befragt den Herrn und handelt erst dann. So wächst in ihm eine Haltung, die Gottes Gegenwart höher schätzt als jede Möglichkeit, sich selbst zu retten. Besonders deutlich wird das in den Momenten, in denen er Sauls Leben in seiner Hand hat. Zweimal könnte er ihn töten, zweimal lässt er ihn ziehen. Er achtet den von Gott eingesetzten, wenn auch verworfenen König und überlässt Gott das Gericht. Als Saul schließlich in der Schlacht fällt, reagiert David nicht mit Erleichterung oder Triumph. Er lässt den Amalekiter, der meint, gute Nachricht zu bringen, richten und stimmt ein Klagelied an, in dem er Saul und Jonathan ehrt. Hier zeigt sich ein Herz, das das Königtum nicht gegen Menschen durchsetzen will, sondern unter der souveränen Hand Gottes empfängt. Als später von ihm gesagt wird, er sei ein Mann nach seinem Herzen, meint das nicht Fehlerlosigkeit, Die Bücher 2. Samuel und 1. Könige bezeugen seine tiefen Verfehlungen, sondern die Grundrichtung seines Lebens, Gottes Vorsatz und Gottes Herrschaft haben Vorrang vor persönlichem Vorteil. In David wird greifbar, was es heißt, Christus als gutes Land zu genießen und in Gottes Königreichsplan zu leben. Dieses Genießen ist kein ständiges Hochgefühl, sondern eine wachsende Vertrautheit mit Gott mitten in Widerspruch und Bedrängnis. Wer wie David lernt, sich im Herrn, seinem Gott zu stärken, findet in Christus einen Raum, der auch in äußerer Enge weit bleibt. Die Bereitschaft, auf eigene Rechte zu verzichten, nicht zur Selbsthilfe zu greifen, wenn Türen scheinbar offen stehen, und die Ehre Gottes höher zu achten als die eigene Geschichte, prägt ein Leben, in dem das Königtum Gottes Gestalt gewinnt. Gerade dort, wo es nach menschlichem Empfinden teuer wird, zeigt sich, wie kostbar der zugeloste Anteil wirklich ist, Christus selbst trägt durch, und das eigene Leben wird, bei aller Brüchigkeit, zu einem Stück Land, auf dem Gott sein Reich sichtbar machen kann. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isä senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn. Denn der ist es. Davids Weg ermutigt, die Zwischenzeiten und Bedrängnisse nicht als Leerstellen, sondern als Felder des verborgenen Wirkens Gottes zu sehen. In den Jahren, in denen Verheißung und Erfüllung auseinanderliegen, prägt Gott ein Herz, das seine Herrschaft nicht nur bekennt, sondern ihr vertraut. Wo Christus als der eigentliche König wichtiger wird als das eigene Recht, verliert man nicht, sondern gewinnt Weite. Das gute Land wird zur gelebten Wirklichkeit einer Beziehung, in der Gott fähig ist, seine Gedanken über das eigene Maß hinaus zu verwirklichen. Herr Jesus Christus, danke, dass du unser wahres gutes Land bist, unser von Gott zugeloster Anteil, in dem wir alles finden, was wir zum Leben in deinem Reich brauchen. Richte unsere Herzen neu auf dich aus, damit wir nicht wie Eli das verlieren, was du uns anvertraut hast, sondern wie Samuel in Treue in deinem Reden bleiben, wie Jonathan dein Wirken erkennen und wie David in Vertrauen, Gottesfurcht und Selbstverleugnung mit deiner Führung gehen. Dort, wo unser Herz geteilt ist oder von Ambitionen und Eifersucht berührt wurde, berühre du uns durch deinen Geist, heile und ordne uns, damit dein Vorsatz in unserem Leben Raum gewinnt und deine Herrschaft sichtbar wird. Stärke alle, die durch Prüfungen, Verfolgung oder Unverständnis hindurchgehen, im inneren Bewusstsein, dass du souverän führst und dass kein Leid umsonst ist, wenn du dadurch dein Königreich weiter aufrichtest. Lass in unserem persönlichen Leben und in deiner Gemeinde eine Spur zurückbleiben, die von deinem Herzen zeugt und anderen den Weg in den vollen Genuss deiner Gegenwart öffnet. In dir ist Hoffnung für jede zerbrochene Geschichte und ein neuer Anfang, auch wenn menschlich vieles verfehlt wurde. Dir vertrauen wir unsere Vergangenheit, unsere Kämpfe und unsere Zukunft an, und wir ruhen in deinem guten Plan. Amen.